Wer von euch? So, jetzt? Besser? Ja.
Nein, vielleicht?
Ja.
Wer von euch kennt das Gefühl, von Gott verlassen zu sein?
Aha. Habt ihr Angst davor? Was macht diese Stelle, die der Manfred gerade eben vorgelesen hat mit euch? Macht ihr euch Angst? Respekt? Wie geht ihr damit um? Wisst ihr sie nicht einzunorden? Und das wollen wir heute mal beleuchten. Ich werde euch Fragen stellen. Ich werde euch Fragen stellen, auf denen ihr tatsächlich, irgendwas ist nicht ausgesteuert. So, jetzt. Also ich werde euch Fragen stellen, auf die dürft ihr tatsächlich eine Antwort geben. Ich möchte wirklich mal heute beleuchten mit euch zusammen, verlässt uns Gott? Ist diese Welt verlassen? Was ist eigentlich? Und ich möchte an die Predigt von Felix anknüpfen, von vor 2 Wochen. Wo Felix gesagt hat, wie die Welt zu uns steht. Wie steht die Welt zu Jesus? Und das war eigentlich relativ einfach. Die Welt hasst uns. Und sie betrachten uns sehr argwöhnisch in dem, was wir tun. Das heißt, unser Standing in dieser Welt ist relativ dünn. Das macht was mit mir, ich gehöre doch zu Jesus, muss doch anders sein. Ist das so? Was gerne übersehen wird, und das wird uns heute immer mit begleiten, ist in dem Falle der Vers, der mittendrin steht, gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als der Herr. Einfach im Hinterkopf behalten. Was ich mich irgendwann gefragt habe, ist, ich bekehre mich. Wäre es nicht toll, wenn Jesus mich einfach aus dieser Welt nehmen würde? Wird euch das gefallen? Bekehrung und weg? Also ich hätte einen gewissen Spaß daran, sage ich ganz ehrlich. Müsste ich mich um viele komische Dinge nicht kümmern. Aber leider ist es nicht. Warum? Jesus hat etwas mit uns vor. Jesus sagt ganz klar, Johannes 17 im Vers 18, ich habe sie in die Welt gesandt. Also in dem Wissen, dass die Welt uns Christen hasst, dass die Welt Jesus hat, sendet Christus uns bewusst in diese Welt. Das macht mir nicht unbedingt Mut, sage ich ganz ehrlich. Als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, bin ich über eine Stelle gestolpert. Nämlich über die aus Johannes 16. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, weiß ich. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich, Jesus, sagt das, ich habe die Welt besiegt. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Jesus sagt, ich habe die Welt besiegt. Vertraue darauf, ich habe die Welt besiegt, damit ihr in mir, nicht in der Welt, Frieden habt. Und manchmal habe ich den Eindruck, ich weiß nicht, ob ihr das bestätigen könnt, je mehr ich versuche, Jesus nachzufolgen, umso bedrängter werde ich. Kann das jemand nachvollziehen? 1, 2, 3, 5 Kopfnicken, ja. Und was ist übrigens die Erfahrung, die man auch macht? Zumindest ich persönlich. Je mehr ich versuche, Jesus nachzufolgen, umso mehr erfahre ich Gott. Könnt ihr das auch bestätigen? Auch viel Kopfnicken. Interessant, oder? Ich habe mir dann wirklich die Frage gestellt, warum hebt Jesus das so hervor, dass die Welt uns ablehnt und dass er sagt, ich habe die Welt besiegt? Muss ja einen Grund haben. Ich habe mich dann gefragt, wo lebe ich? Lukas 4. Der Teufel kommt zu Jesus und möchte ihn verführen. Und dann sagt der Teufel, Ich lese euch kurz noch den Vers 5 mit dazu und den Vers 7. Der Teufel führte ihn an eine hochgelegte Stelle, zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Reiche der Erde und sagte, alle diese Macht und Herrlichkeit will ich dir, Jesus, geben, denn mir ist alles übergeben und ich, der Teufel, gebe es, wem ich will. Du brauchst mich nur anzubeten und alles gehört dir. Was macht das mit euch? Ist doch erstmal erschreckend, oder? Der Teufel geht zu Jesus und sagt, bete mich an, die Welt, die ich dir gerade eben zeige, gehört mir und ich mache damit, was ich möchte. Wo lebe ich? Anscheinend in dem Zuhause des Widersacher Gottes. Er ist nicht entmachtet. Er ist immer noch mächtig, obwohl Jesus am Kreuz gestorben ist. Ja, das ist interessant, ne? Weil Jesus sagt auch, seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Der Teufel ist nicht passiv, der Widersacher, sondern er ist aktiv und sucht Opfer. Und wen sucht er sich raus? Menschen und Christen. Ich lebe anscheinend in einer Welt, die gefallen ist. Steht in keinem Widerspruch zur Bibel, weil dort wird darüber ja schon berichtet. Hat mich ein Stück weit erschreckt. Ich lebe in einer Welt, ich wusste es aber vorher, die anscheinend gefallen ist, aber es ist so, und das erlebe ich regelmäßig, dass Gott anscheinend Grenzen setzt. Gott ist Gott und setzt Grenzen. Also Gott steht immer noch über den Teufel, über der Schöpfung und da ist irgendwas. Wisst ihr eigentlich, eine Frage, woher der Teufel kommt, was eigentlich der Widersacher ist? Kann jemand damit was anfangen? Hesekiel 28 könnt ihr was lesen, Klammer auf, es wird noch eine Nachfolgepredigt geben, die Schönheit des Heilsplans Gottes, weil das würde jetzt jeden Rahmen sprengen. Er war ein gesalbter, schützender Cherub. Und was war seine Sünde, seine Tat? Warum ist er gefallen oder wurde verstummt? Er wollte sein wie Gott. Mal eine kurze Frage. Am Rande, wer hat jetzt eigentlich wen verlassen? Gott den Widersacher oder der Widersacher Gott? Der Teufel hat sich gegen Gott aufgelehnt und hat damit die Ordnungen Gottes verlassen und damit Gott verlassen. Jetzt wird es interessant, wenn der Teufel vor Jesus steht und sagt, mir gehört das alles und ich kann es dir geben. Ist das übrigens die Begründung, warum die Schöpfung mitgefallen ist? Der Teufel war, ist wohl Besitzer, um es formal juristisch richtig zu sagen, dieser Welt. Nächste Frage. Wir kennen alle das Paradies und die Schöpfungsgeschichte, wie den Bericht über Adam und Eva. Ne? Wer hat dort wen verlassen? Gott gibt eine Anweisung, esst nicht vom Baum der Erkenntnis. Was passiert? Was machen die beiden Menschen? Sie essen davon und Gott muss jetzt eine Konsequenz treffen und muss sie aus dem Garten raus bitten. Wer hat wen verlassen? Hat Gott den Menschen verlassen oder war es andersrum? Also wenn wir immer mal da drauf schauen, werden wir feststellen, dass Gott eigentlich immer der ist, der sich nähert und der Mensch immer der ist, der sich entfernt. Also die erste Antwort auf die Frage, hat Gott uns verlassen, die Welt verlassen oder mich verlassen, lässt sich erstmal mit Nein beantworten. Kommen gleich noch ein paar Ausführungen dazu. Jetzt ist das für Gott natürlich eine Situation gewesen, die konnte er gar nicht halten und nicht tragen. Weil er hat die Welt erschaffen und hat sehnt sich nach dem Menschen. Und er hat eine Lösung gefunden. Johannes 3. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn, Jesus, zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wichtig ist erstmal, das hat etwas mit dem Gottesbild zu tun, das Ziel Gottes ist nicht, diese Welt zu verurteilen, zu verdammen und vor die Wand zu fahren, sondern das Ziel Gottes ist es, dass niemand verloren wird und dass jeder gerettet wird. Also das ist sein Ziel. Und jetzt hat er da eine Situation gehabt und musste diese lösen, getrennt sein des Menschen von Gott. Und was hat er gemacht? Er hat seinen Sohn geschickt. Jesus als Retter, dass wir nicht verloren gehen. Wie ging es dann weiter? Jesus kam auf diese Welt, wurde Mensch, in allem uns gleich, lebte ungefähr 30 Jahre. Pi mal Daumen, was passierte dann? Er wurde ans Kreuz genagelt, getötet. Was ist in dem Moment dort passiert? Sünde. Jesus starb für unsere Sünden am Kreuz. Frage, was ist eigentlich Sünde? Nochmal, verlassen von Gott? Getrennt sein vor Gott? Ja. Das Wort hat eine Wortbedeutung, hamartia, das ist eigentlich verfehlen, nicht treffen. Das ist eigentlich etwas zu tun, was nicht im Einklang mit Gott steht, was Gott nicht möchte. Eine Verfehlung. Und das Interessante ist, die Verfehlung ist die Sünde und daraus resultiert eine Schuld gegenüber Gott. Also Sünde und Schuld sind ein bisschen was Unterschiedliches, aber das eine führt zum anderen. Wichtig ist nämlich dazu, es gibt noch eine andere Wortbedeutung dazu, da bezieht sich eine Sünde nur auf eine reine Tat. Also wie kann man sündigen? Durch Taten, durch nicht tätig werden, durch Reden, Schweigen, aber anscheinend auch in seinen Gedanken. Wird in den Worten dort ein bisschen unterschieden. Das ist eigentlich Sünde. Verfehlung gegenüber Gott. Hat eine Schuld, bringt eine Schuld mit sich. Und was passiert dann? Schuld, die ich habe, Menschen habe, ich als Christ. Zu was führt das? Eine schöne Stelle aus Jesaja. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr nicht zu schwer zum Hören, sondern eure Missetaten, Mehrzahl, trennt euch von eurem Gott und eure Sünden, auch Mehrzahl, verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Unten für die Christen, genauso wie durch den Ungehorsam eines Einzigen alle zu Sündern wurden, werden durch den Gehorsam eines Einzigen alle zu Gerechten. Geht ja um jeden Menschen, also jeder Mensch ist Sünder. Es kann niemand sagen, er wäre schuldlos. Wichtig ist aber die erste Stelle. Es ist wohl so, dass Sünde von Gott trennt. Wer hat in dem Fall eigentlich wieder den Pfad verlassen? Der Mensch. Das heißt, Gott gibt Ordnungen und der Mensch sagt eigentlich irgendwie, nö. Das, was mich beruhigt, ist, dass dort nicht Missetat steht, sondern Taten. Also es ist nicht in dem Moment, du hast gesündigt, deshalb sind wir jetzt erstmal getrennt, sondern es scheint so ein Stück weit ein Prozess zu sein. Mit einer Folge. es trennt und Gott hört, Gott könnte, aber er verbirgt sein Angesicht, er kann nicht da sein. Für uns Christen, es gibt so diese Glaubensströmung, die sagt, Christen können nicht sündigen. Gibt es so was Schönes, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, ist aus dem 1. Johannes, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Also auch Christen sündigen hat was zur Folge? Scheint eine Trennung mit Gott mit sich zu führen. Kennt ihr das Gefühl, man betet bis noch nicht mal an die Decke? Man ist eigentlich unterwegs, man macht und tut und irgendwie passiert mal gar nichts. So dieses Gefühl, so im zweiten Schritt, irgendwie habe ich mich total verlaufen. Irgendwie laufe ich gerade eben total in die Irre. Und dann geht man mal zurück und fängt an, dem Leben aufzuräumen. Kommen da nicht immer interessante Sachen hoch? Übrigens der Grund dafür, ne? Interessant ist wieder, wer hat wen verlassen? Nicht Gott, mich, sondern ich, Gott. Sünde hat auch Folgen, nicht nur die Trennung, sondern der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Christus, unserem Herrn. Also Sünden haben Folgen. Es gibt erstmal die grundsätzliche Sünde, lebe ich mit Gott, lebe ich ohne Gott, habe ich Jesus angenommen oder nicht? Und die Folge daraus, wenn ich Jesus nicht annehme, kann ich keine Vergebung meiner Sünden haben. Also, so ein bisschen vernünftiges Leben sollten wir haben. Wir sollten vorsichtig sein, was wir uns an Schuld aufladen. Jetzt hat Manfred diese Stelle aus dem Markus 15 vorgelesen. Eine Stelle, die mich vor einiger Zeit noch wirklich tiefst erschreckt hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das sagt übrigens nicht irgendein Mensch, sondern das sagt Jesus als Mensch und als Sohn Gottes. Was passiert dort? Was ist dort geschehen? Die anderen beiden Bibelstellen sind so ein bisschen Rand dazu, um einfach mal zu zeigen, hat was aus dem Alten Testament für die Leute, die sich damit ein bisschen auskennen, zu tun, hat einen Grund. Was ist dort geschehen? Am Kreuz. Warum sagt Jesus tatsächlich diese Worte? Schreit und das, was Manfred dann noch davor gelesen hat und verstarb. Wofür ist der Kreuzestod eigentlich gewesen? 2. Korinther steht unten. Denn der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Gibt eine separate Predigt noch dazu. In dem Moment hat Jesus die Schuld aller Menschen getragen. Er ist stellvertretend für uns gestorben und hat es auf sich genommen. Wo war in dem Moment Gott? Gott der Vater. Er hatte nur eine Möglichkeit. Er musste seinen Sohn dem Tod preisgeben. Er musste ihn verlassen. Klammer auf, es gibt eine separate Predigt dazu. Die Schönheit des Heilsplans Gottes. Wer es nicht glaubt, ich habe das Teil sogar schon dabei. Weil da steckt ein Plan hinten dran. Wichtig ist eine Stelle und Jesus wurde in allem uns gleich. Das heißt, es gibt keine Verklärung, dass Christus jetzt der Sohn Gottes und deshalb eine Sonderbehandlung bekommen hat, sondern er war von Gott verlassen. Das ist vielleicht mit ein Grund, warum Jesus sich so sehr für die Menschen einsetzt, um jedem Menschen das zu ersparen, was er erfahren hat. Ich bin gefragt worden, ist das eine besondere Stelle? Sage ich ja, weil wir Menschen, kein einziger Mensch hat das bisher erfahren, was dort am Kreuz geschehen ist und kann davon berichten. Also dort ist das geschehen, was uns rettet. Mich, dich, jeden Einzelnen persönlich. Manfred hat mal gefragt oder hat so seine Gedanken zu dieser Stelle gegeben, wie man damit umgehen kann. Warum erschreckt mich diese Stelle? Was macht es mit mir? Sie bewirkt ein Stück weit Angst, oder? Man kriegt einfach Angst. Es scheint eine Urangst bei Menschen zu sein, von Gott verlassen zu sein. Das scheint in uns etwas zu bewirken. Und im Neuen Testament ist das die Stelle, die das eigentlich wirklich auf den Punkt bringt. Nämlich, dass Gott nicht nur spielt oder andeutet, sondern tatsächlich umsetzt. Er tut, was er sagt. Und das ist ein Stück weit auch, glaube ich, eine Angst, die wir haben, dass jemand tatsächlich das tut, was er sagt. Was noch? Wir leben stark geprägt von einer griechischen Philosophie. Was hat diese Philosophie in sich? Wir müssen messen, wir müssen verstehen, wir müssen beurteilen, wir müssen erklären und, alles, was hinten dran geht. Können wir Gott erklären? Können wir Gottes Gerechtigkeit nachvollziehen? Eigentlich nicht. Also wir versuchen mit einem Instrument, was wir haben, was wir gelernt haben, das auf Gott anzuwenden. Und das kann nicht funktionieren. Also haben wir Angst. Was ist ein Wert in unserer Gesellschaft? Schaffe, schaffle, Häusle, bauen. Du bist, was du hast. Du wirst woran gemessen? An deiner Leistung. Zählt bei Gott Leistung? Nein. Wissen wir das? Ja. Leben wir das? Fragezeichen. Wir haben vielleicht einfach nur Angst, Gott nicht gerecht werden zu können. Müssen wir Gott gerecht werden? Nein. Was brauchen wir eigentlich nur? Jesus. Wir müssen nicht mehr als Jesus annehmen. Im ersten Schritt. Dann gibt es so diese Angst, gibt es eine Schuld, die Gott mir nicht vergeben kann? Gibt es eine? In irgendwelchen Köpfen springt gerade eben der Markus 3 rum, das habe ich nicht als Folie dabei. Eine schöne Stelle. Wer aber dem Heiligen Geist lästert, dem wird in Ewigkeit nicht vergeben werden. Er hat mit dieser Sünde eine ewige Schuld auf sich geladen. Kennt jemand diese Stelle? Viele. Okay? Die macht Angst, oder? Was ist eine Schuld oder Sünde wider den Heiligen Geistes? Relativ einfach. Lest den Vers 28 und 30 dazu. Die erklärt das nämlich, oder die erklären das. Ich sage euch, alles kann dem Menschen vergeben werden. Interessant. Jede Sünde, die sie begehen, aha. Und jede Gotteslästerung, die sie aussprechen. Mhm. Wer aber wieder den Heiligen Geist sündigt und so weiter. Das sagte er zu ihnen, weil sie behaupteten, er habe einen bösen Geist. Und jetzt wird ein Schuh draus. Wenn ich also sage, Jesus Christus hat einen unreinen Geist, sage ich ganz einfach, Jesus ist nicht von Gott und stellt damit seinen Status Sohn Gottes, Vergeber, der Weg zur Vergebung in Frage. Und das kann nicht vergeben werden, weil der Weg zu Gott führt nur über Jesus Christus. Also das nur mal zu erklären, weil da immer wieder sowas hochkommt. Eine Frage. Jetzt wird's interessant, jetzt dürft ihr euch beteiligen, damit ihr eine Gedankenanregung habt. Wenn jemand mir dienen möchte, Jesus sagt das, muss er mir nachfolgen und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird der Vater ehren. In welchen Rollen und Funktionen seid ihr als Christ unterwegs? Eins schmeiße ich schon mal rein, Diener. Nächster. Bitte? Jünger, ja. Weiter. Menschenfischer, was noch? Bitte?
Zeuge.
Ja, was noch? Ja. Rolle? Einfach mal. Was noch? Das ist toll. Ich liebe gerade eben diese Situation, die muss ich jetzt ausschlachten. Ja, was noch? Ich stelle fest, ich habe meine Frage nicht richtig formuliert. Wie bezeichnet mich Gott? Was bitte ich für Gott? Vielleicht wird das jetzt etwas besser. Also, Diener, was haben wir noch? Knecht, was haben wir noch?
Kind.
Kind, aha, vielen Dank. Römer 18, Vers 17. Erbe steht auch dort, sehr schön. Freund, Johannes 15, Vers 13. Was noch? Bote, Botschafter, Gesandte. Wir sind übrigens Begabte, jeder von uns hat eine Gabe und. Die Liste können wir jetzt lange weiterführen. Nächste Frage. Ihr seid Kind. Müsst ihr irgendetwas dafür tun, um Kind zu sein? Falsch. Eines. Ihr müsst es annehmen und akzeptieren. Jawohl. Wenn ich das nicht annehme, was passiert? Es gibt eine Beziehungsstörung zwischen mir und Gott. Mit mir vielleicht, das hat dann was mit Seelsorge und so weiter zu tun. Das heißt, die Konsequenz daraus, wer ist dafür verantwortlich? Ich. Hat Gott da irgendwie eine Verantwortung? Er steht zu seinem Wort, das ist seine Verantwortung. Ich bin verlässlich, weil ich sage, du bist Kind und deshalb nehme ich dich als Kind an. Das übrigens Gleiche gilt auch für Freund, gleiches Spiel. Als Freund muss ich was tun? Ich muss es annehmen mit den entsprechenden Verantwortlichkeiten. Da geht es noch einen Schritt weiter. Was bedingt eine Freundschaft? Sie muss aber gepflegt werden, ne? Also ich kann schlecht sagen, ich bin mit irgendjemandem richtig tief befreundet und man sieht sich nur alle 25 Jahre. Funktioniert nicht so richtig. Jetzt gehen wir weiter. Bote. Was macht ein Bote? Was muss ich also tun? Ich muss erstmal sagen, denkt schon mal an Noah. Gott sprach zu Noah, geh hin und so weiter. Das heißt, das Erste, was Noah nicht gemacht hat, war, er hat erstmal gesagt, du kannst mich mal, ich biege rechts ab anstatt links. Das Nächste, was passiert ist, Wahl und. Irgendwann ist Noah wieder an Land und sagt, Jonah, irgendwann ist er wieder an Land und geht dann tatsächlich auch nach Ninive. Was richtet er aus? Das, was Gott ihm aufgetragen hat. Er hätte ja aber auch was anderes machen können, oder? Er hätte sagen können, Gott sagt euch, ihr seid eine super Stadt. Was wären die Folgen daraus? Als Bote bin ich verpflichtet, das anzunehmen und wahrheitsgemäß zu berichten. Jetzt wird es interessant. Wenn ich wahrheitsgemäß berichte und es passiert etwas, wer ist dann verantwortlich für die Folgen? Nein. Gott. Wenn ich wahrheitsgemäß im Auftrag Gottes unterwegs bin, trägt dafür die Verantwortung derjenige, der mich schickt, nicht ich. Ob das die Stadt annimmt oder nicht, ist nicht mehr die Verantwortung Jonas gewesen, ja. Wie sieht das aus mit Botschafter? Gleiche Richtung, nur dass ein Botschafter bestimmte Aufgaben mehr hat, der hat einen Handlungsspielraum. Das heißt, als Christ darf ich den ausfüllen. Aber bitte in den Ordnungen Gottes. Wenn ich das tue, trägt wer dafür die Verantwortung? Gott. Wenn was daneben geht, wer trägt die Verantwortung? Ich. Und an wen werde ich schuldig? An den Menschen, an der Umgebung, die darunter leiden und an Gott. Jetzt habe ich doch hier und da den Eindruck, dass ich verlassen bin. Woher kommt das? Das kommt, glaube ich, sehr häufig daher, dass ich meine verschiedenen Rollen, die ich habe, einfach miteinander verknüpfe. Ich mache mein Kindsein daran fest, ob ich auch Erfolg habe, vielleicht als Bote. Und wenn ich dort scheitere, scheitere ich dann als Kind? Erstmal nicht. Aber wie schnell bin ich dabei, die Liebe Gottes mir gegenüber, seine Zusagen mir gegenüber, in Frage zu stellen, weil ich irgendwo gescheitert bin? Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, ich muss wirklich vorsichtig sein, was passiert gerade eben? Scheitere ich in einer Aufgabe, die Gott mir zugetragen hat, oder nicht? Und es stellt sich auch die Frage, warum ich scheitere. Scheitere ich deshalb, weil keine Frucht kommt? Oder scheitere ich deshalb, weil ich mich über Gott erhebe, weil ich irgendetwas Falsches ausrichte, ein falscher Bote bin mit allem, was hinten dran steht? Das hat etwas mit Gott verlassen zu tun. Gott stellt mein Kindsein nicht in Frage, aber wenn ich einen Auftrag nicht erfülle, wo ist dann Gott? Legt er seinen Segen da drauf und sagt, egal was du tust, du kriegst meinen Segen, mach was du willst? Nein. Und das sind dann übrigens die Momente, wenn man irgendwo losgerannt ist, falsch rechts abgebogen ist, stehen bleibt und dann guckt, ups, ich bin hier alleine. Wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Also wenn ich stehen bleibe und gucke, Gott, wo bist du und du bist nicht da, sollte ich mir die Frage stellen, ob ich falsch abgebogen bin, ob ich den Auftrag und den Weg aus dem Auge verloren habe. Gibt es da einen Ausweg aus so einer Situation? Ich bin jetzt falsch abgebogen, habe gegen Menschen gesündigt, habe gegen Gott gesündigt. Gibt einen Ausweg, glücklicherweise, ja. Wie heißt das? Buße, Vergebung und noch etwas, ich greife vor, weil die Vergebung ist etwas größer, bekennen. Darum bekennt einander eure Sünden. Übrigens, 1. Johannes 1 hatten wir vorhin, bekennen wir auch die Sünden bitte vor Gott. Also nicht nur da, sondern hatten wir vorher auch vor Gott. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Also, dass wir sündigen, ist schade. Dass wir Gott verlassen, ist schade. Es passiert. Aber Gott verlässt nicht uns, sondern bietet uns immer wieder seine Hand an, seine Rückkehr, sein Komm zurück. Ich sag dir wie. Bitte mich um Vergebung, bekenne deine Schuld. Und bitte dann ist nicht gemeint dieses typische Entschuldigung, sondern die Konfrontation mit meiner Schuld. Und dann zu sagen, es tut mir leid. Das Interessante ist übrigens, wie oft vergibt Gott? Gibt es da so eine Grenze? Danke. Weil es gibt auch so Strömungen, die sagen, du hast jetzt 1000 Mal gesündigt, jetzt mag Gott dich nicht mehr. Humbug, okay? Gut. Vergebung. Was ist das eigentlich? Interessant. Ich schmeiß euch da schon mal was an die Wand. Es ist erstmal der Ausweg aus der Schuld, die ich vor Gott habe, die ich vor Menschen auch habe. Wir können sie uns übrigens nicht erarbeiten, erlügen, erkaufen oder sonst mit menschlichen Mitteln erwirken. Einzig und allein der Glaube an Jesus Christus hilft. Okay? Die Sünde ist oder die Schuld ist damit dann auch vor Gott getilgt und zählt nicht mehr. Ich habe ein großes Problem. Ich bin nicht unbedingt nachtragend, aber schwer vergesslich. Vor Gott zählt das nicht. Gott vergisst. Getilgt ist getilgt. Der kommt nicht nach ungefähr 20 oder 25 oder sonst wie viel Jahren um die Ecke und sagt, Thomas, erinnerst du dich noch daran, als du 18 warst, was du da für eine Scheiße gebaut hast? Du, darüber müssen wir jetzt nochmal reden und nochmal reden und nochmal reden. Nein, getilgt ist getilgt. Gott trägt nicht nach. Das übrigens für die Leute, die immer wieder ein Problem mit einer alten Schuld haben, die vergeben ist und daran immer noch knabbern. Fall für die Seelsorge. Gott hält sie uns nicht mehr vor. Es ist Gnade und Geschenk durch Jesus. Sie muss vor Gott und gegebenenfalls vor dem Menschen bekannt werden. Vergebung übrigens noch was. Haben wir da noch einen Auftrag? Wenn jemand zu mir kommt und sagt, du Thomas, ich habe Mist gebaut, tut mir leid. Wie war das im Vater unser? Also es ist nicht nur so, dass jemand zu mir kommt und sagt, Thomas, wie sieht's aus, sondern ich muss ihm auch zusprechen. Wie es dann weitergeht, ist was anderes. Wir müssen nicht Friede, Freude, Eierkuchen und viel Liebe und so weiter haben, aber die Vergebung zuzusprechen ist durchaus schon mal gut. Ich möchte euch das mal vorlesen, was da vorne steht. Vergebung. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glauben an Jesus Christus ist und die allen zugutekommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob Jude oder Nicht-Jude. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Es ist Gnade, es ist Geschenk. Also Vergebung ist das, was Gott uns gibt, damit wir mit ihm in Frieden leben können. Und das eigentlich zum Thema Gott verlassen. Und diese Frage lässt sich sehr elegant mit einem Wort umschreiben. Und das heißt, nein, Gott verlässt nicht. Gott ist treu und steht zu mir. Aber nicht bedingungslos übrigens, sondern die Bedingung ist Jesus Christus. Es gibt einen schönen Geschichtebericht aus der Bibel, die uns jetzt der Manfred vorliest. Danach werden wir eine kurze Zeit der Stille und des Gebetes haben, aus der wirklich sehr schön hervorgeht, was ist Schuld, was ist Vergebung, was ist Sühne, was hat das möglicherweise auch für Folgen. Manfred?
Machst du mal die nächste Folie drauf? Von mir die letzte Folie.
Die bitte.
Ja. Von mir die letzte Folie.
Der verlorene und wiedergefundene Sohn. Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen, doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen, voller Mitleid, lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern: Schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinen Vater vor: So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir, und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Wie der Thomas schon gesagt hat, haben wir jetzt eine kurze Zeit der Stille und ihr könnt leise für euch beten oder laut, und Arvid oder Andrea machen dann, beenden das Gebet.